Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Und wir beginnen heute mit einem Mann, der neuer Ministerpräsident in Israel werden möchte und dessen Handy nun vom Iran gehackt worden sein soll.
And you know me, and not only from my cell phone.
Sie kennen mich nicht nur von meinem Handy, ruft hier Benny Gantz seinen Anhängern zu, um zu demonstrieren, dass er das Ganze locker nimmt. Die Meldungen aus Geheimdienstkreisen über sein Handy, die sollen einfach nicht zu viel Raum bekommen im Wahlkampf. Er will eher punkten mit seiner Vita. Schließlich war Gantz bis 2015 der Chef der israelischen Armee und er formt jetzt eine mächtige Allianz mit dem Ex-TV-Moderator Yair Lapid. Beide wollen zusammen und können das auch den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aus dem Amt befördern, wenn die Wähler mitspielen bei der Parlamentswahl am Dienstag in Israel. Unser Korrespondent Tim Aßmann hat für uns den Wahlkampf verfolgt, der sich anfangs um die Korruptionsvorwürfe gegen den Ministerpräsidenten drehte.
Am 28. Februar haben die Abendnachrichten aller israelischen Fernsehkanäle nur ein Top-Thema. Israels Generalstaatsanwalt hat sich entschieden. Premierminister Benjamin Netanyahu soll angeklagt werden wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Ein amtierender Regierungschef, der mit einem Korruptionsprozess rechnen muss. So etwas hat es in Israels Geschichte noch nicht gegeben. Monatelang hatte Avichai Mandelblit, der Generalstaatsanwalt, die Anklageempfehlungen der Polizei in drei unterschiedlichen Fällen geprüft. Die Öffentlichkeit wartete gespannt und Benjamin Netanyahu, Spitzname Bibi, stritt alles ab. Immer. Die jahrelangen Ermittlungen gegen ihn stellte er als Verschwörung dar, von politischen Gegnern, linken Medien und willfährigen Marionetten bei Polizei und Staatsanwaltschaft.
Was Mol Joder, Schemesegim Kaele,
die Linken wissen, dass sie uns nicht in den Wahllokalen besiegen können. Deshalb verfolgen sie uns seit 3 Jahren in einer Hexenjagd, die nur ein Ziel hat: die rechte Regierung mit mir an der Spitze zu stürzen und die linke Regierung von Lapid und Gantz an die Macht zu bringen.
Der liberale Oppositionspolitiker Yair Lapid und der ehemalige Armeechef Benny Gantz haben eine Allianz gebildet, um Netanyahu in den anstehenden Parlamentswahlen zu schlagen. Die politische Auseinandersetzung und die Korruptionsvorwürfe gegen ihn, für Netanyahu hängt das alles zusammen. Doch diese Verbindung wirkt konstruiert und drängt sich nicht auf, wenn man die teils rund 3 Jahre laufenden Ermittlungen gegen Netanyahu beobachtet hat. Die Antikorruptionsexperten der israelischen Polizei haben mehr als 100 Zeugen befragt. Gleich 3 ehemalige enge Vertraute Netanyahus wurden zu Kronzeugen der Justiz. Netanyahu soll dem Bezeq-Konzern, dem größten Telekommunikationsunternehmen des Landes, wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft haben, damit eine Nachrichtenwebsite, die dem Bezeq-Haupteigner gehört, positiv über den Regierungschef und seine Familie berichtet. Ähnliche Absprachen traf Netanyahu nach Ansicht der Ermittler auch mit einem Zeitungsverleger und schließlich geht es noch um die illegale Annahme von Luxusgeschenken. Die Anklageanhörung, die darüber entscheidet, ob sich Netanyahu vor Gericht verantworten muss, wird erst nach den Wahlen stattfinden. Dennoch könnte jener 28. Februar rückblickend als ein entscheidender Moment im Wahlkampf gewertet werden. Zusammen mit einem Ereignis 1 Monat zuvor. In einer Messehalle in Tel Aviv tritt ein schlanker, großgewachsener Mann mit grauem Haar und markanten Gesichtszügen auf die Bühne. Auftritt Benny Gantz. Der 59-Jährige war Generalstabschef der Armee. Nun will er Regierungschef werden. Aus Sorge um Israel, sagt er.
Der Kampf zwischen Recht und Links reißt uns auseinander. Die Auseinandersetzungen zwischen streng religiösen und säkularen spalten uns. Die Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden sorgen uns und der gesellschaftliche Frieden ist gefährdet. Die Politik ist hässlich geworden und vergiftet. Ich kenne unsere aktuelle Führung, die nur mit sich selbst beschäftigt ist und sich für euch nicht interessiert.
Benny Gantz zeichnet das Bild einer zerrissenen Gesellschaft, die er einen möchte. Er spricht über hohe Lebenshaltungskosten, über Probleme im Bildungs- und Gesundheitssystem. Und der ehemalige Armeechef verspricht den Israelis, dass ihre Sicherheit auch für ihn oberste Priorität hat. Im Konflikt mit den Palästinensern spricht Gantz an diesem Abend nicht von einem Politikwechsel. Den Begriff Zwei-Staaten-Lösung nimmt er nicht in den Mund.
Wir werden die Siedlungsblöcke stärken und uns von den Golanhöhen nie zurückziehen. Das Jordantal wird unsere östliche Grenze bleiben und das vereinte Jerusalem wachsen und für immer die Hauptstadt des jüdischen Volkes und des Staates Israel sein.
Für Benjamin Netanyahu hat Benny Gantz an jenem Abend eine klare Botschaft. Danke bis hierher, jetzt übernehmen wir. Wenige Wochen nach seinem offiziellen Einstieg in die Politik bilden Benny Gantz und seine Partei für Erneuerung eine Allianz mit dem liberalen Oppositionspolitiker und ehemaligen TV-Journalisten Yair Lapid und dessen Zukunftspartei. Inspiriert von den israelischen Landesfarben nennen sie ihre gemeinsame Wahlliste Blau-Weiß. Mit auf dieser Liste kandidieren auch der ehemalige Armeechef Gabi Ashkenazi, der eher dem linksliberalen Lager zuzuordnen ist, und Moshe Yaalon. Auch er war Generalstabschef und sogar Verteidigungsminister. Im Streit mit Benjamin Netanyahu verließ er dessen Kabinett und die konservative Likud-Partei. Drei Ex-Generäle und ein ehemaliger Fernsehmoderator sind zusammen die größte politische Gefahr für Netanyahu und den Likud, sagt die Politikwissenschaftlerin Yael Shomer von der Universität Tel Aviv.
Still the main issue dimension upon which voters vote in Israel is the security dimension.
Das wichtigste Thema für israelische Wähler ist nach wie vor die Sicherheit, nicht die Wirtschaft wie in vielen anderen Ländern. Wenn Ex-Generäle in die Politik gehen, haben sie die Aura, dass sie sich um die Sicherheit kümmern werden, dass sie genau wissen, was sie tun und so weiter. So war es mit Barak und auch mit Rabin. Das ist kein neues Phänomen in Israel.
Die Frage, wer ihre Sicherheit garantieren kann, ist für Israelis an der Wahlurne entscheidend. Und Kompetenz in diesem Feld war lange Benjamin Netanyahus politisches Alleinstellungsmerkmal, sein Markenkern, sein Erfolgsgeheimnis. Gerade deshalb, glaubt Politikwissenschaftlerin Shomer, ist der Ex-General Benny Gantz in einem personalisierten Wahlkampf der gefährlichste politische Gegner für Netanyahu seit vielen Jahren.
Polls were speculating and predicting Gantz is going to win 20 seats.
Die Umfragen sagten Gantz schon 20 Sitze voraus, bevor er überhaupt den Mund aufmachte und sagte, wie seine Partei heißen und wofür sie stehen soll oder welche Personen sie bilden werden. Das ist die Quintessenz von Personalisierung. Du folgst einfach dem Anführer.
Anführer statt Programm. So lässt sich die politische Auseinandersetzung zwischen den Lagern auch im israelischen Wahlkampf zusammenfassen. Inhaltlich gibt es zwischen der eher im politischen Zentrum verorteten Wahlliste Blau-Weiß von Benny Gantz und Benjamin Netanyahus nationalkonservativer Likud-Partei durchaus Schnittmengen. Aber es gehe eben weniger um Programme und mehr um Personen, erklärt Politologin Yael Shomer.
It started basically in 1992 with the elections of Rabin.
Das begann 1992 mit Rabin. Er wurde, damals zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeitspartei, durch Vorwahlen ausgewählt. Und der Slogan 1992 war dann, Israel wartet auf Rabin, nicht auf die Arbeitspartei, auf Rabin. Sie hoben den Anführer hervor. Das machen seitdem viele Parteien so. Sie werben mit dem Anführer und nicht mit ihrer Ideologie, die sie zum Teil sogar verstecken.
In Umfragen lag die Wahlliste Blau-Weiß von Benny Gantz teils konstant vor Benjamin Netanyahus konservativer Likud-Partei. Doch der Block aus nationalreligiösen, streng religiösen, konservativen und rechtspopulistischen Gruppierungen, der auch jetzt das Regierungslager bildet, kam bei den Demoskopen meist auf eine Parlamentsmehrheit. Dann könnte, allen Korruptionsvorwürfen zum Trotz, erneut Netanyahu eine Regierung bilden. Seine Strategie ist, den Herausforderer Gantz und dessen Verbündete als politisch links darzustellen. Nachdem Benny Gantz seine Wahlliste vorgestellt hatte, reagierte Netanyahu so.
In weniger als zwei Monaten könnte hier eine linke Regierung von Lapid und Gantz entstehen, die mit Duldung der arabischen Parteien regiert. Eine solche Regierung wird die Wirtschaft Israels zerstören und sie wird früher oder später, obwohl bei ihnen wird es sehr früh dazu kommen, einen palästinensischen Staat gründen.
In einem Café in Tel Aviv treffe ich Nathan Snyder, um über den israelischen Wahlkampf zu sprechen.
Bei den Wahlen geht es dann jetzt pro Netanyahu, anti Netanyahu und die verschiedenen Milieus konzentrieren sich dann auch auf diese Frage. Das geht gar nicht mehr um Ideologie oder um irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen oder sozialen Fragen. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Snyder ist Soziologe. Eines seiner Bücher handelt von der Zusammensetzung der israelischen Gesellschaft. Also dieser vielschichtigen Mischung aus Juden und Nichtjuden, aus Einwanderern aus der ganzen Welt und ihren Nachkommen, die nun ein neues Parlament wählt. Auch der Soziologe Snyder sieht die Personalisierung des Wahlkampfes, sieht die Lagerbildung und wie Netanjahus Korruptionsaffären und die Sicherheitspolitik alle anderen Themen überlagern. Zum Beispiel die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit.
Wenn Sie also Gleichheit meinen, ist Israel kein Land, das irgendwie sich, dass man als gleich bezeichnen kann. Die sozialen Unterschiede hier sind wahnsinnig groß. Auf der anderen Seite natürlich wahnsinnige Prosperität. Sie wissen, wie teuer hier alles ist und wie egal das vielen Leuten ist, wie teuer es hier ist. Leute verdienen hier nicht übel. Es gibt hier ein bürgerliches Milieu, dem es wirklich gut geht. Und auf der anderen Seite natürlich ist das Gefälle hier viel, viel größer, als sagen wir mal, dass man das von Mitteleuropa oder von Westeuropa gewohnt ist. Also der Unterschied zwischen denen, die viel haben, der Unterschied zwischen denen, die wenig haben, ist hier größer als, sagen wir mal, in Deutschland. Das ist ganz klar.
Die Zusammensetzung der Gesellschaft spiegele sich in der politischen Landschaft, erklärt Snyder. Die jüdischen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die in den 90er Jahren nach Israel kamen, wählen traditionell eher nationalkonservativ. Und die zwei Parteien der streng religiösen Juden, der sogenannten Ultraorthodoxen, sind zu wichtigen Mehrheitsbeschaffern geworden. Im Schnitt haben ultraorthodoxe Familien 7 Kinder. Als Israel 1948 gegründet wurde, machten die streng religiösen 1% der Bevölkerung aus, sagt Soziologe Snyder.
Ben-Gurion glaubte, und er war nicht der Einzige, der das glaubte, dass dieses Phänomen der ultraorthodoxen Juden durch die Souveränität und durch den Staat und durch die Modernität in 2 Generationen vorbei sein wird. Irrtum. War nicht vorbei. Die Bevölkerung wurde immer stärker und wurde immer mehr. Das heißt also von 1%, wie wir sagten, zu 13-14%.
Smadar Hermon lässt uns in ihr Zuhause. In einem Wohnblock in Petah Tikva, im Großraum Tel Aviv. Smadar ist eine streng religiöse Jüdin. Die 55-Jährige hat 10 Kinder und mittlerweile 6 Enkelkinder. Smadar war früher Lehrerin für Mathematik und Religion. Mittlerweile arbeitet sie in einer Schuldnerberatung. Anders als in vielen anderen ultraorthodoxen Familien, in denen die Männer nicht arbeiten, sondern sich komplett ihrer Religion verschrieben haben, ist Smadars Mann berufstätig und er war es auch immer. Sonst wären wir nicht über die Runden gekommen, erzählt sie. Familien ohne 2 Einkommen seien in Israel schnell im Minus.
Es ist teuer, das sind die Preise. Alles kostet so viel. Ein Karton Milch beispielsweise kostet 1,30 Euro. Eine Familie in unserer Größenordnung verbraucht 4 bis 5 Liter am Tag. Und das ist nur die Milch. Ich rede hier nicht von hochwertigen Produkten wie Fleisch oder so. Wir hatten eine lange Phase, in der ich den Kindern zum Beispiel nicht einmal Joghurt kaufen konnte. Es gab lediglich Käse, Hummus, Brot und Milch. Sonst wären wir mit dem Geld nicht hingekommen.
Hummus!
Israels Wirtschaft boomt. Von Smadars trist wirkendem Wohnblock in Petah Tikva ist es nicht weit zu den Wolkenkratzern aus Glas und Stahl, die sich an Tel Avivs Stadtautobahn in die Höhe schrauben und in denen vor allem die innovative IT-Branche des Landes zu Hause ist. Gleichzeitig liegen die staatlichen Ausgaben für soziale Unterstützung aber deutlich unter dem Durchschnitt westeuropäischer Staaten. Sozial gerecht gehe es in Israel nicht zu, sagt Smadar.
Ich glaube nicht, dass eine Gerechtigkeit erreicht werden kann. Die Kluft zwischen Armen und sehr Reichen ist groß. Bei solchen Unterschieden kann man nicht von Gleichheit reden. Aber im Schnitt sind die Menschen glücklich. Wenn ich mir meine Familie angucke, dann sind wir trotz aller Schwierigkeiten glücklich.
Zu Besuch bei Familie Rechnitz im Norden von Tel Aviv. Statistisch gesehen stehen Tali und Guy Rechnitz mit ihren 3 Kindern für die durchschnittliche jüdisch-säkulare Familie. Der 46-jährige Guy ist im Marketing der Luftfahrtgesellschaft El Al tätig. Seine Frau Tali ist Heilpraktikerin und 43 Jahre alt. Den Wahlkampf in Israel findet er eher langweilig. Es geht doch nur um Persönlichkeiten, sagt Guy. Unser Problem mit den Palästinensern ist im Wahlkampf zweitrangig.
Ob es ein Thema bei den Wahlen ist? Nein. Den Punkt, wie Frieden erreicht werden soll, habe ich noch nicht gehört. Alle wollen, aber es ist in der Ferne. Und die Situation ist derart kompliziert, dass nicht mal sicher ist, mit wem Frieden geschlossen werden soll. Ob mit den Palästinensern oder mit dem Libanon oder Syrien. Seit dem arabischen Frühling haben sich die Dinge hier grundlegend verändert.
Guy wünscht sich Frieden in der Region und für seine Kinder eine Zukunft, in der Sicherheitspolitik nicht mehr alles überlagert.
Uns wird immer das Gefühl vermittelt, dass wir uns in einer Situation befinden, in der wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Das ist eine raue Umgebung. Unsere Nachbarn sind nicht einfach und soziale Themen werden aufgeschoben. Die Verteidigung steht auf der Agenda immer ganz oben. Das ist schade. Ich würde mir wünschen, dass etwas anderes darüber steht. Oder dass wir uns mit Freizeitthemen beschäftigen können, dass die Nachrichten mal über eine Katze auf einem Baum berichten.
Mohammed Zidan sitzt vor einem Café in der Altstadt von Nazareth. Mohammed ist arabischer Israeli und einer von rund 550.000 Wahlberechtigten aus dieser Bevölkerungsgruppe. An Wahlen für das israelische Parlament hat der 52-Jährige noch nie teilgenommen. Trotzdem wird er am Tag des Urnenganges in der Nähe von Wahllokalen sein.
On the 9th of April I will be mainly active among people around my village.
Am 9. April werde ich vor allem in meinem Dorf unterwegs sein und versuchen, die Leute zu überzeugen, dass sie nicht wählen. Es geht hauptsächlich darum, Leute, die normalerweise an den israelischen Parlamentswahlen teilnehmen, zu überzeugen, dass sie diesmal nicht wählen.
Während in den ersten Jahrzehnten nach der Staatsgründung die israelischen Araber in großer Zahl wählten, nimmt die Wahlbeteiligung mittlerweile beständig ab. Viele arabische Israelis fühlen sich als Bürger zweiter Klasse, diskriminiert von einem Staat und einem politischen System, die sie zwar wählen, aber de facto nicht mitbestimmen lassen. Das sieht nur von außen aus wie Demokratie, sagt Mohammed Zidan.
None of the Jewish-Israeli Zionist parties are ready to sit with the Arab.
Keine der jüdisch-israelischen zionistischen Parteien ist bereit, mit arabischen Abgeordneten zu koalieren. Keine. Nicht mal die Meretz-Partei, die ganz links außen steht, sagt, dass die Araber Teil einer Koalition bzw. des Entscheidungsprozesses sein können.
Das Nationalstaatsgesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, empfinden die arabischen Israelis mehrheitlich als diskriminierend. Das Gesetz schreibt einzig dem jüdischen Volk ein Selbstbestimmungsrecht in Israel zu und stuft Arabisch von einer Amtssprache herab zu einer sogenannten Sprache mit speziellem Status. Premier Netanyahu fasste das Gesetz so zusammen, dass Israel nicht der Staat aller seiner Bürger sei. Dem Nationalstaatsgesetz zufolge, sagte Netanyahu, sei Israel der Staat der Juden und von niemandem sonst. Das Nationalstaatsgesetz ist für den arabischen Israeli Mohammed Zidan ein Beleg mehr, dass sein Wahlboykott richtig ist. Für Sondo Saleh ist das Gesetz ein Grund mehr, sich politisch zu engagieren. Die 32 Jahre alte Lehrerin aus der Nähe von Nazareth kandidiert für eine der arabischen Parteien und hat einen aussichtsreichen Listenplatz.
Ich fühle mich als Araberin von dieser Regierung diskriminiert. In der Wirtschaft, der Politik und kulturell. Das muss sich ändern. Und die Politik ist die Plattform dafür. Auch um Gesetze zu ändern, die ich als rassistisch empfinde. Es gibt eine Kluft, die überbrückt werden muss, auf internationaler Ebene, aber auch von der arabischen Gesellschaft hier in Israel.
Sundus kennt viele israelische Araber, die diese Parlamentswahlen boykottieren wollen.
Wir reden hier von zwei Gruppen. Zum einen von Menschen, die das israelische Parlament und eine Beteiligung der Araber daran grundsätzlich und aus ideologischen Gründen ablehnen. Wir respektieren das und versuchen nicht, diese Leute zu überzeugen. Die andere Gruppe sind Menschen, die glauben, dass arabische Parteien in der Knesset nichts ausrichten und den Alltag der arabischen Minderheit nicht verbessern können.
Diese Leute versuchen wir gezielt in den Dörfern und Städten anzusprechen und sie davon zu überzeugen, dass sie wählen. Wenn die arabischen Parteien im letzten Parlament nur 2 Sitze mehr gehabt hätten, wäre das Nationalstaatsgesetz nicht verabschiedet worden. Das zeigt, wie wichtig es ist, zu wählen.
Wählen ist wichtig, nicht nur für die arabischen Israelis. Tim Assmann hat für uns die Lage vor der Parlamentswahl in Israel jetzt am Dienstag analysiert. In die Knesset ziehen dann wieder 120 Abgeordnete ein, von sehr vielen Parteien, was für uns hier in Deutschland oft etwas unübersichtlich anmutet, wenn ich mal für mich sprechen darf. Deshalb freue ich mich jetzt über Hilfe von Anita Haviv. Sie ist in Wien geboren, lebt jetzt in Israel und arbeitet von dort als Publizistin in der politischen Bildungsarbeit, damit sich Israelis und Deutsche besser verstehen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Santow.
Frau Haviv, Sie sind auch viel in Deutschland unterwegs. Wie unterscheiden sich denn die Wahlen hier und in Israel?
Vielleicht dadurch, dass es hier verstärkt um existenzielle Fragen geht, wie Krieg, Konfliktmanagement oder der Suche nach Frieden, aber auch um grundsätzliche Fragen in Bezug auf den Charakter des Staates Israel. Was ist zum Beispiel wichtiger, Demokratie oder Religion? Oder kann man beides miteinander verbinden? Welches von den beiden hat den größeren Stellenwert? Oder auch die Tatsache, dass ein Ereignis wie ein Terroranschlag oder wie jetzt eben die Rückführung eines verschollenen Soldaten nach 37 Jahren das Wahlergebnis in letzter Minute noch total umkehren kann.
Mir ist auch die Vielzahl der Parteien im Parlament aufgefallen. In der Regel schaffen es ja mindestens 10 Parteien in die Knesset. Warum ist denn die Parteienlandschaft so groß in Israel?
Also diesmal sind es 15 Parteien, von denen mehrere aus dem Zusammenschluss von mehreren Listen bestehen, zum Beispiel die Blau-Weiß-Partei. Worauf ist das zurückzuführen? Israel ist eine sehr streitfreudige Gesellschaft. Jeder besteht auf seiner Identität und seiner Weltanschauung und das natürlich auch als Reaktion auf die Gründergeneration, die letztendlich einen Schmelztiegel schaffen wollte, der die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen einfach vom Tisch gefegt hat. Und das funktioniert nicht. Und die Streitfreudigkeit ist eben auch Teil der jüdischen Kultur. Und hinzu kommt natürlich die arabische Minderheit, die immerhin über 20% der Bevölkerung darstellt. Und sie will in ihren unterschiedlichen Schattierungen von den Kommunisten bis zu den streng religiösen auch gehört werden.
Sie haben gerade schon die Blau-Weißen erwähnt. Das ist ja eine neue Allianz, die sich gegründet hat. Ständig habe ich zumindest das Gefühl, gibt es neue Parteien, gründen sich auch neue Verbindungen. Verlieren Sie da auch manchmal den Überblick als Israelin?
Also den Überblick zu verlieren ist für mich als jemand, der die Medien sehr regelmäßig verfolgt, schwierig, weil alle dermaßen medienpräsent sind. Den Überblick verliert man eigentlich mehr, was sind eigentlich eure Konzepte, ja? Und das liegt, glaube ich, weniger an den Wählenden als an den Parteien, von denen die meisten im Grunde genommen keine klaren Konzepte auf den Tisch legen.
Sondern?
Die meisten richten sich quasi nach einer Person, einem Leader, ja, sei das jetzt Netanyahu, Benny Gantz, Yair Lapid, Moshe Feiglin, ja, der ein früherer Rechtsextremer im Likud war und jetzt sich einsetzt, einerseits für die Legalisierung von Marihuana und andererseits für den Wiederaufbau des dritten Tempels. Ja. Und alles läuft im Grunde genommen um eine spezifische Person, die quasi als der zuständige Messias, natürlich in Anführungszeichen, erkoren wird.
Und davon gibt es ja einige in Israel. Ja. Ein israelischer Journalist, der hat mir mal das Ganze erklärt als Ethnokratie. Also jede Ethnie oder Gruppe wählt dann ihren Vertreter, ihren Leader, wie Sie gesagt haben. Die Ultraorthodoxen wählen dann nur die ultraorthodoxen Parteien. Der Likud von Ministerpräsident Netanyahu wurde vor allem gespeist aus den russischen Einwanderern. Die Siedler unterstützen nur die Siedlerpartei und so weiter. Wie sehen Sie dieses Wählen der eigenen Gruppe?
Das stimmt, wobei heutzutage eher die ideologische Ausrichtung als die ethnische Herkunft den Ausschlag geben. Die ethnischen Parteien wie zum Beispiel Schas sind geschrumpft, die Partei von Lieberman, Israel Beteno, es ist überhaupt nicht klar, ob es in die nächste Knesset reinkommt. Er hat ja sehr stark versucht, die post-sowjetischen Einwanderer anzusprechen. Aber es geht vielmehr um Ideologie, wie sehe ich den Konflikt mit den Palästinensern, wie stehe ich zu den Siedlungen, wie soll sich der Staat Israel selbst definieren als jüdischer Staat, als Staat aller seiner Staatsbürger. Also ich denke, dass es hier eher um diese Definitionen geht heute.
Und nach der Wahl, also nach dem Dienstag, nach dem 9. April, da laufen bei uns hier in Deutschland ja lange Regierungsbildungen, monatelang, die scheitern dann auch manchmal. In Israel geht das alles in der Regel sehr, sehr schnell und man hat dann ganz viele Parteien zusammen, die die Mehrheit dann bilden, um Wohltaten für ihre Klientel rauszuholen. Ist das richtig?
Ja, das ist einmal eine Tatsache. Ob ich das gut finde, nein. Keineswegs. Das Problem ist, dass eben die Koalitionen, wobei Netanyahu immer ganz klar deklariert hat, die rechten Parteien oder die orthodoxen Parteien, das sind seine liebsten Koalitionspartner. Und dadurch können diese kleinen Parteien, diese Identitätsparteien, viel mehr rausholen für ihre Wählerschaft als andere Parteien. Und das tun sie auch im Übrigen. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt gestalten wird. Ich gehe davon aus, dass Netanyahu die Wahlen wieder gewinnen wird. Also es gibt vielleicht ein Szenario, wo es nicht so sein wird, aber ich halte das für unwahrscheinlich, nämlich dass Blau-Weiß mindestens 4-5 Mandate mehr erhält als der Likud. Und das allen Umfragen nach wird das nicht erfolgen.
Okay, dann warten wir den Dienstag ab und schauen mal, wie die Wähler dann abstimmen. Das war Anita Haviv. Aus welcher Stadt in Israel?
Netanya.
Aus Netanya. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Und mehr von der Publizistin Anita Haviv lesen Sie auch in ihrem aktuellen Buch In Europa nichts Neues, israelische Blicke auf Antisemitismus heute, erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin André Zanto, soweit der Weltzeit-Podcast in dieser Woche. Nächste Woche hören wir uns dann unter anderem mit der neuen Goldgrube für Tabakkonzerne in Indonesien.